Ich habe mich auf den Mittag gefreut. Wir sind ja unserem Bruder Ernst Vater immer dankbar, dass er so praktisch aus dem Leben redet. Und ich persönlich, ich habe das erlebt, auch in unserer Gemeinschaft von Hilfe für Brüder, war der wesentliche Mann damals bei der Gründung dieser Arbeit. Er hat immer wieder in der Mission gesehen, was nötig war, und die Weite verbunden mit dem Dienst hier. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Ernst Vater, du warst schon den Morgen da, ich habe dich den ganzen Tag schon gesehen, versteckt hinten. Wir freuen uns, dass du hier bist, und wir bitten dich um dein Wort.
Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich keine Krawatte anhabe wie meine Vorgänger. Bekommen ja direkt Minderwertigkeitskomplexe. Ich habe aber eine Krawatte dabei. Also ich bin nicht ganz kulturlos, da ich auch eine Frau habe. Ein zweites, was ich vorausschicken möchte, ist einen herzlichen Dank auch an die Ordner. Die waren heute trotzdem mief und trotzdem Andrang sehr freundlich. Und ganz herzlichen Dank den Ordner für ihren Dienst. Vor nicht zu langer Zeit las ich in einem Buch über Beziehungen aufbauen, Beziehungen erhalten und fördern, schon auf der zweiten Seite einen Satz, der mir wirklich einleuchtete. Da schrieb dieser amerikanische Beziehungswissenschaftler: Wenn du über Beziehungen herstellen und ausbauen mehr wissen willst, dann beobachte einen normal erzogenen Hund. Er hat eigentlich neben Fressen und Trinken nur einen Wunsch, dem Frauchen oder dem Herrchen Freude zu machen. Stimmt wirklich. Wenn Sie einen Hund haben, wissen Sie es. Er hat eigentlich nur einen Wunsch, dem er verantwortlich ist, der für ihn sorgt, der für ihn da ist, Freude zu machen. Und wenn wir heute Mittag über ein schwieriges Wort, Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, lesen, dann geht es um einen Wunsch. Und zwar der Wunsch Gottes an uns, und ich hoffe, der Wunsch von uns an Gott, ihm wohlzugefallen. Interessant, unser Vers fängt an mit dem Wörtchen darum. Er bezieht sich zurück auf die Maßstäbe Gottes, die er in den Versen vorher sagt, in fünf Bereichen: Zorn und Unversöhnlichkeit, Ehe und Begehrlichkeit, Wahrheit und Lüge, Rache und Bitterkeit und Feinde. Da hat Gott den Wunsch, dass wir ihm Freude machen in diesen Beziehungen, in diesen Bereichen. Und er möchte mit aller Gewalt durch den Heiligen Geist in unserem Leben auch in uns den Wunsch hineinbringen, ihm in diesen Bereichen Freude zu machen. Wir merken also, dieser Vers, Kapitel 5, 48, da nimmt uns unser Herr Jesus auf den Gipfel des Verständnisses vom Willen Gottes für den ganzen Abschnitt von Vers 21 bis zu unserem Vers hin. Und wenn ich das so sage, dann höre ich schon im Geist in manchen Köpfen unter uns: aber. Das ist doch schön und recht. Aber wer ist denn vollkommen unter uns? Sagen Sie mir mal, wer ist denn in der Lage, so zu handeln, wie Gott die Maßstäbe vorgibt? Ist das nicht reine Utopie? Ist das nicht reine Selbsttäuscherei? Aber sehen Sie, liebe Freunde, vollkommen ist kein Ausdruck hier der Fehlerlosigkeit oder eine Art Qualitätsbezeichnung. Überhaupt nicht. Sondern dieses Wort zeigt auf, wie wir anders geworden sind und darum anders handeln können. Es will uns Mut machen, denn vollkommen heißt zweierlei. Das erste: Wir Christen, Kinder Gottes, sind in der täglichen Schule unseres Heilandes. Und er hat nur ein Anliegen in Ihrem und meinem Leben, wenn es ihm gehören darf. Dass in uns und an uns sein Wesen, seine Art mehr und mehr sichtbar wird. Nicht einen frommen Schein, sondern wie der Pfarrer Stockmeier nach dem Selbstmord seines Sohnes mal ausrief in einer Predigt: Was wir heute brauchen, sind nicht Strukturveränderungen. Wir brauchen Wesen, Wesen, Christuswesen im Leben der Kinder Gottes. Wesen, neues Wesen. Und alle Fürsorge und alles Führen unseres Herrn in Ihrem und in meinem Leben hat diese Absicht, dass wir etwas sind, zum Lob seiner herrlichen Gnade, dass wir etwas sind, wo das Wesen Jesu, Liebe und Barmherzigkeit in unserem Umgang im Alltag sichtbar wird. Und das Zweite steckt in dem Wort drin, vollkommen, der Heilige Geist wohnt in uns und macht Jesus groß. Und das kann er nur, wenn wir Zeit für die Bibel haben, wie heute Morgen Bruder Hane schon gesagt hat. Aber er schiebt uns auch, er motiviert, er bewegt uns. Und ein Christustag ist nichts anderes. Ganz neu die Motivation, die Bewegung aufzunehmen in das Leben. Um das, was wir haben in Jesus. Um das, was wir wissen von Jesus. Um das, was wir hören von Jesus, in den Alltag hineinzubringen. In unser alltägliches Leben, wo etwas sichtbar wird. Und da merken wir, das ist doch echte Freude. Und Freiheit. Nicht der christliche Wunsch, reiß dich zusammen, beiß auf die Zähne, mach's endlich Gott recht. Nein, die Freiheit heißt, du gehörst Jesus. Und durch ihn und seine Kraft des Geistes kannst du in dem Bereich der Ehe, des Streites, der Rage, Wahrheit und Lüge, Feinde, da kannst du anders reagieren, da kannst du anders leben. Du hast das Reservoir. Wir merken, seid vollkommen, wie der Vater vollkommen ist, ist ein mutmachendes Wort, einmal ganz neu heute Mittag uns zu freuen über das Riesenarsenal, das uns der Herr selber gegeben hat, um so zu leben. Man kann also sagen, je mehr und treuer wir in der Gemeinschaft mit Jesus leben, werden wir wachsen in der Wesensart Jesu. Von Liebe und Barmherzigkeit. Oder anders ausgedrückt mit unserem Text, vollkommener zu werden in der Liebe. Und gerade, ich lege da Wert drauf, gerade in den Bereichen, da kommen wir nachher praktisch dazu noch, die in unserem Text vorher aufgezeichnet sind. Also in einer Freiheit, freigemacht von Jesus, mit ihm zu leben. Und Frucht zu bringen, die im Alltag sichtbar wird. Das Thema heißt Gehorsam. Lassen Sie mich an einem Bild Gehorsam heute Mittag mal aufzeigen, kurz. Das ist die eine Seite. Auf der einen Seite steht der Herr, der mir immer und immer wieder, auch durch eine Konferenz wie heute, bewusst macht, was ich bin und was ich habe als Kind Gottes. Liebe Freunde, was wir tun sollen als Kind Gottes, kommt immer, immer zuerst aus dem Bin und Haben in Jesus heraus, nicht andersrum. Und da möchte ich uns deutlich machen, du hast die Liebe ausgegossen in dein Herz. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du hast Vergebung und Frieden mit Gott. Eine lebendige Hoffnung. Du bist der Macht der Sünde gestorben. Du hast einen Herrn, der dich kennt, der dich liebt. Der alles kann und alles weiß, man könnte fortfahren. Ein Riesenpotenzial auf der Habenseite als Kind Gottes. Jeder von uns. Das heißt nicht, das wirst du, das hast du, das bist du. Und man könnte uns ohne weiteres heute Mittag jeder, der gläubig ist, den anderen als Heiliger anreden. Mein Heiliger Winrich. Und dann wird der Nachbar sagen, ist ein komischer Heiliger. Aber die Bibel nennt ihn heilig. Nicht, weil er fehlerlos war, sondern weil er Gott gehört und weil Gott alles an ihn gewandt und weil Gott ihn ganz festhält in seiner Hand bis zum Ziel. Denken wir mal drüber nach. Wir sind nicht der letzte Rest einer untergehenden Religion und ein dauernd bemitleidenswertes christliches Würmchen. Wir haben ein Jesusbewusstsein in unserem Leben. Und die andere Seite, das ist trotz den Sprüchen, die uns umgeben, da sehen wir Leid und Not und Hass und Bitterkeit und Elend und Versagen. Trotz allen Wünschen, trotz allen Anschaffungen, trotz allen Bequemlichkeiten, die wir uns ja alle leisten können heute. Und nun heißt Gehorsam. Von der einen Seite, aus dem Reichtum, den wir haben in Jesus, den brauchen wir nicht anschaffen, nur benutzen. Das sollen wir schöpfen, um auf die andere Seite zu gehen. Um zu zeigen, ich rede jetzt gar nicht vom Reden, sondern zu zeigen, sichtbar zu machen. Mann, es ist etwas, Jesus zu sein. Es ist etwas, diesem Herrn zu vertrauen in den Dunkelheiten und Schwierigkeiten unseres Alltages. Und wir können da mit diesem Reichtum hinein, in diese fünf Bereiche, die ich vorher erwähnt habe und auf die ich jetzt ganz praktisch komme. Und denn ohne Praxis ist unser Christsein doch eine reine Heuchelei. Es soll sichtbar werden. Und ich möchte mit dem ersten beginnen, mit Wut und Verwünschungen. Du Esel, wenn wir Kapitel 5, 21 lesen, wer zum anderen Dummkopf sagt, Esel sagt, Idiot sagt, du letzter Depp, etc., etc., kann man nachlesen. Da drin steht, in dieser Anfechtung, und manchmal möchte man schneller sagen, als man denkt, besonders wenn einem der Schweiß runterläuft, kommen diese Bemerkungen ja auch bei gemächlichen Schwaben viel schneller von der Zunge. Da war ich doch bei der Ludwig-Hofacker-Konferenz vor einigen Jahren. Ich war früh dran, ich saß ganz hinten drüben, um von hinten mal nach vorne zu schauen. Und ich sah die letzte Reihe, es war nicht hier woanders, die letzte Reihe. Und da kam die Pause, die berühmte. Auch der Bruder Schäffbruch war dort der Chef im Ring. Ich sagte, jetzt machen wir Pause. Und die Leute sind rausgeströmt, beobachtet eine Frau, die hat alles an Blättern, was sie gehabt hat, zusammengesucht, um die Stühle zu reservieren. Aber es hat nicht ganz gelangt. Und ich blieb dort sitzen, weiter außen, nicht auf dem Stuhl, sondern sonst wo. Und ich sagte, jetzt warte ich mal ab, wenn die Pause rum ist. Und die Leute kamen rein und da auf einmal kam ein jüngerer Mann, und er schaut und da sah er zwei Stühle, da lag nichts drauf. Das waren die zwei Endstühle, wo das Papier ausgegangen ist. Und da saß er auf den letzten Stuhl, da setzt er sich hin. Und da war ich jetzt gespannt. Und nun kam die Frau rein, profitlich angeschaut, eine echte Ludwig-Hofacker-Freundin, das hat mir angesehen. Und da läuft sie entlang und nun erstarrt sie. Da sitzt ein Mann. Mann, da sitzt ein Mann auf meinem Stuhl. Seht ihr, als ich das sah, da dachte ich an die Kreuzfahrt mit lauter Christen, die mittags, wenn es gegongt hat, ihre Deckstühle versteckten, damit es keiner findet, wenn sie eventuell später vom Essen kommen. Ach ja, die liebe Jesu drängt uns, Deckstühle zu verstecken, Narre zu werden, wenn ein anderer auf den Stuhl hockt. Versteht ihr? Die Frau hat ihn höflich, aber sehr bestimmt hinauskomplimentiert. Der Mann stand auf, er musste gehen. Am Rande einer gesegneten Ludwig-Hofacker-Konferenz. Merken Sie auf einmal? Aus dem Potenzial, was wir in Jesus haben, diesen Mann doch sitzen zu lassen und sagen, gut, dann stehe ich halt mal eine Weile. Wenn der etwas Kultur mitbekommen hat, wird er schon aufstehen und die Frau sitzen lassen. Wenn er es nicht bekommen hat, hat die Frau Pech gehabt. Ich meine, genau da hinein, den Reichtum, den ich in Jesus habe, leben. Unser Leben ist doch so praktisch. Sehen Sie, vor einigen Wochen ging ich mit meiner Frau in Gottesdienst. Natürlich wartete ich im Auto und sie war wieder zu spät dran. Da war ich schon sauer. Ich habe nicht gern, wenn man zu spät in den Gottesdienst kommt. Also wir gingen miteinander bis zur Kirche, haben wir eine ganz schöne Ecke. Und bis dorthin war ich noch normal. Und dann gingen wir rein in die Kirche und ich wollte auch hinten hin sitzen, wie die Evangelikalen überall auf der Welt. Und da sahen wir eine Bank, die Bank war nicht zu lang, aber genau in der Mitte saß ein schwergewichtiger Mann. Und wir schoben uns rein auf der einen Seite in der Hoffnung, dass der etwas rückt. Wir saßen ganz eng beieinander, meine Frau und ich. Interessant, wo wir verlobt waren, konnte es nicht eng genug sein. Und jetzt nach 46 Jahren Ehe möchten wir ein bisschen mehr Luft. Der Pfarrer fing an zu predigen und ich war immer noch mit dem Nachbar beschäftigt. Hab mich geärgert, er rückte, obwohl auf der anderen Seite überhaupt nichts war, überhaupt nicht. Und dann auf einmal ging es mir auf und sagt, Ernst, schämst du dich nicht? Da redest du von Jesus wie ein Weltmeister und benimmst dich in deinem Verhalten wie ein Lilliputaner. Und da habe ich auf meinem Sitz die Hände gefaltet und um Vergebung gebeten. Denn ich habe ja einen Gedankenesel gedacht bei dem. Ist doch klar. Vielleicht habe ich einen vornehmeren Ausdruck gehabt, ist jetzt egal. Matscheibe. Und als ich betete, auf einmal bewegte der sich. Dann habe ich gesagt, Mann, hättest du doch Bilder beten können, wer Bilder. Aber liebe Brüder und Schwestern und Freunde, genau da drin, um das geht es, seid vollkommen wie der Vater in der Liebe, dann lass dich halt von deiner Frau, die sie 46 Jahre schon kennst, drücken, obwohl dir mehr nach Luft zumute ist. Du wirst ja überleben. Sehen Sie, da hinein will der Hofackertag, da hinein, in unseren Alltag. Das andere, wenn einer was gegen dich hat oder du gegen den anderen, Versöhnung, Vergebung. Den ersten Schritt tun, nicht überlegen und diskutieren, wer hat angefangen, auch in einer Ehe. Das ist kaum mehr feststellbar. Da kommt nämlich schon der nächste Wortwechsel, ihr die Lösung gefunden habt. Sondern auf den anderen zuge. Liebe Brüder und Schwestern, welche Gemeinschaft und Hauskreise würde besser funktionieren, wenn es Menschen hätte, die nicht Recht haben wollen, sondern die Versöhnung leben wollen, die das erste Wort suchen, ob sie schuldig sind oder nicht. Das wird eine Atmosphäre des Friedens, der Vergebung, nicht der Heuchelei lebendig wird. Kürzlich im Unterricht, da habe ich einen meiner Schüler angefaucht. Gleich darauf habe ich gemerkt, Mann, das war nicht recht, das war überzogen. Habe mich umgetrieben ein paar Tage. Und dann habe ich den Schüler angesprochen, sagte, Herr, vergib mir, es ist nicht recht gewesen, es tut mir leid. Sehen Sie, das fällt einem schwer. Da meint man, es fällt einem Zacken aus der Krone. Aber wie viele Ehen könnten aus der Langweiligkeit einer christlichen Ehe herauskommen und für junge Leute wieder eine Ermutigung heiraten, abzuschließen, einzugehen würde, wenn man das Wort der Versöhnung, wenn man das Wort vergib mir üben würde. Und ich lege Wert darauf, nicht zu sagen, es ist schon gut. Wenn der eine um Vergebung bittet, soll er sagen, es tut mir leid, vergib mir. Und der andere sollte sagen, jawohl, ich habe dir vergeben. Nicht, na, es ist schon recht so. Nein, nein, nicht so. Sondern ganz wörtlich, explizit ausdrücken. Das tut einem nämlich noch viel mehr weh, besonders uns Männer, als auf die Seite schieben und sagen, naja, die Großmütigkeit in der Engsternigkeit. Denn liebe Brüder und Schwestern, wo keine Versöhnung gelebt wird und geübt wird, dann nimmt die Rechthaberei, die Rücksichtslosigkeit und das darstellungsträchtige Handeln auch in christlichen Kreisen zu. Da geht es immer um Zahlen, da geht es immer um Ansehen, da geht es immer um Prestige. Man hat ja sonst nichts. Rechthaberei meistens an mangelnde Vergebungsbereitschaft. Und das dritte Ehe. Ich mag Martin Luther, je älter ich werde, immer mehr. Besonders im Blick auf die Ehe, denn der hat einen wunderbaren Satz gesagt. Bei jeder Trauung benutze ich den Satz, ist ja klar. Er sagt einmal, wenn Gott eine Frau gibt, dem gibt er viel Arbeit. Als ich das las, konnte ich nur Amen sagen. Nein, ihr Männer, tun langsam, wenn der Luther eine Frau gewesen war, hätte er gesagt, wenn Gott einen Mann gibt, gibt er viel Geschäft. Also lassen wir so, aber versteht ihr, Ehe ist doch kein Liebestaumel mit jährlicher Verlängerung. Ehe ist ein wachsendes Vertrauen mit dem tiefer gehenden Willen, die habe ich lieb, der bleibe ich treu, auch wenn sie mich ärgert wie die Muck an der Wand. Machen wir doch kein X für ein U vor. Unser Eheleben ist Arbeit, ist Mühe, ist Enttäuschung, ist Freude, ist Zuversicht, ist Vergebung. Mann, bin ich froh, dass ich eine Frau habe. Das muss ich mir manchmal sagen, weil ich es nicht spüre. Ich weiß nicht, in Stuttgart rum sind die Leute alle anders. Aber bei uns im Schwarzwald, da ist Liebe über 60% Wille. Und wenn das Gefühl dazu kommt, umso besser. Aber es ist ja gut, dass das Gefühl vom Anfang nicht mehr da ist. Das könnte man in meinem Alter ja gar nicht mehr verkraften. Seien wir doch auch nüchtern. Nein, wenn Sie mal die Verse vorher lesen, mit welcher Radikalität Jesus von der Ehe redet. Wo man nicht dem Unsinn folgt, dass Seitensprünge eine Ehe beleben. Das sind doch Hirngespinste aus kranken Hirnen entstanden. Oder das Stammtischgeschwätz, das alles vorher ausprobiert werden muss. Wo Ehen und Familien kaputt gemacht werden, da macht man den Staat, das Volk kaputt. Hier in der Radikalität Gottes, da hat uns Gott hineingestellt. Und sehen Sie, wenn wir da mit ihm leben, versöhnend, sich freuend, auch einander ermutigend, da können wir auch junge Leute ermutigen, geh in die Ehe hinein. Such dir eine gläubige Frau, lass sie dich dir schenken. Ich bin mit dem Ausdruck ein bisschen langsam. Denn ich sehe in der Bibel nirgends eine Vorschrift außer einer im Blick auf meine Ehe, auf meine Frau. Sie sollte gläubig sein. Aber ob die dumm oder hell oder lang oder kurz ist, ist doch Gott egal. Das ist dein Vergnügen. Versteht ihr? Aber jungen Leuten Mut zu machen, in eine Ehe hineinzugehen, mit dem Herrn zu rechnen, miteinander zu leben. Das brauchen wir heute und nicht in dem Pessimismus und Egoismus und dem Drücken von Verantwortung Raum preisgeben. Es wäre eine gute Frucht dieses Hofacker Tages, wenn Eheleute von hier heimgehen würden und ihre Bertha oder ihren Emil mit neuen Augen sehen würden und nun anfangen würden, jeden Tag für die Bertha oder den Emil oder Gustavine zu danken. Versteht ihr? Und wenn ihr Mann schnarcht, dann danken Sie für ihn, dass er noch lebt. Versteht ihr? Das wissen Sie ja vor der Ehe nie, ob der andere schnarcht. Dass wir doch Leute sind, vollkommen wie uns Herr lieb haben. Danken und dann auf einmal, wo man für den anderen dankt, da trägt man. Da kommt Verständnis. Ich habe einen kleinen Brief vor mir von einer Frau, eines gläubigen, berühmten Mannes. Schon Tragödie. Ach, wie wenig Güte bringt er uns der Familie doch entgegen. Immer nur Strenge, immer nur Gleichgültigkeit. Und in seiner Biografie wird einmal stehen, er habe für die Armen Wasser geschleppt. Und niemand wird je erfahren, dass er uns, seiner Frau, nie eine Erholungspause gegönnt hat. Kein einziges Mal seinem Kind Wasser zu trinken gegeben. Und in den ganzen 32 Jahren auch nicht 5 Minuten bei einem kranken Kind gesessen, damit ich ausschlafen oder wieder zu mir gekommen wäre. Was für eine Tragik, christlich, mitschwimmend, wie ein Fettauge. Ehe, da sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, ihr sollt mit dem Reichtum Jesu, hinein in die Ehe, hinein in das mitmenschliche Leben, in die Beziehungen, da hinein. Und liebe Freunde, da bricht doch Freiheit, spitzbübische Freude über die Freiheit auf, die wir haben in Jesus. Wo wir nicht Recht haben brauchen, sondern weil wir von vornherein her sagen, wenn der Recht haben will, lass ihn Recht haben. Ich muss mich nicht durchsetzen, ich sage, was ich denke und was nach meiner Sicht wahr und klar ist. Oder wo man feststellt, obwohl ich überzeugt bin, es war nicht mein Fehler, auf den anderen zugehen und sagen, komm, ich vergebe dir, du vergibst mir, es soll sein wie vorher. Sehen Sie, das ist Freiheit. Das kann man nicht erdichten und nicht studieren, das kommt nur aus der enge Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus heraus. Ich komme zu einem dritten Bereich, zur Stellung, klare Stellung zur Lüge und zur Halblüge. Sie entschuldigen, wenn ich kürzlich etwas las, das mich ungeheuer froh und fröhlich gemacht hat, ist kein Witz, es ist geschehen. In einer kleinen Stadt war eine Frau, die war im ganzen Städtchen bekannt als Klatschbase. Wenn man das Neueste wissen wollte, dann musste man zur Marie. Und eines Tages besuchte diese Klatschbase die lokale Zeitung. Und die lokale Zeitung hieß in dem kleinen Städtchen Daily News, tägliche Neuigkeiten. Sie hatte ein weißes Kleid an. Und sie hat sich gegen die Wand gelehnt und nicht bemerkt, dass da einige nasse gedruckte Fahnen von der neuen Ausgabe hingen. Es war ein heißer Tag und sie hat es nicht mitbekommen, dass da ein Stück wohl hinten hängen geblieben ist. Als sie auf die Straße ging, stellte sie fest, dass Leute grinsten, dass andere lachten, dass sie hinter ihr dreinsahen. Und sie ging so schnell wie möglich heim und fragte ihren Ehemann, ob da irgendwas komisch an ihrem Kleid hinten sei. Er ging um sie herum und er sah da etwas. Er sah da den Druck, großen Druck Daily News. Und er überlegte, was er sagen sollte zu seiner Frau und er sagte zu ihr, nein, mein Liebes, da ist nichts auf deinem Rücken, was nicht dorthin gehört. Sehen Sie, das ist auch Wahrheit. Liebevoll verpackt. Aber Brüder und Schwestern, Kinder Gottes lügen nicht. Und Sie können 100-mal in eine gesegnete Gebetsstunde gehen, wenn Sie diese Dinge nicht in Ordnung bringen, da liegt kein Segen auf deinem Leben. Denn eine Betrübung des Heiligen Geistes kann man nicht durch Gebet wegtun, sondern nur durch Beugung und Buße. Es gibt keinen anderen Weg in der Bibel. Ach, dass wir doch wahre Leute wären, wo jeder weiß, das, was er denkt, sagt er, und was er sagt, denkt er. Und nicht dauernd überlegen muss, was meint er denn eigentlich? Was wäre das für eine wohltuende Sache in der Gemeinschaft von Christen? Wenn man weiß, man darf den anderen so nehmen, wie er ist. Natürlich kann man höflich sein. Natürlich kann man liebevoll sein. Aber dass man ihn so nehmen darf und was er sagt, so stimmt. Das ist ein Minimum am Christsein. Das nächste ist Rache und Bitterkeit. Man kann eigentlich nur Bitterkeit und Vergeltung üben, im Danken, Herr, ich sehe, du streitest für mich und ich kann stille sein. Als ich einmal in der Kalver Kreiszeitung, heute ist ja Schwarzwälder, damals war es noch Kalver Kreiszeitung, eine Überschrift, große Überschrift las, Missionsinspektor Vater lügt, da bekam ich einen Herzschlag. Dampfend ging ich nach Hause, ich war wütend bis an den Kragenknopf. Sagt zu meiner Frau, was tue ich jetzt? Das ist ja unverschämt. Ich habe eine Schwarzwälderin als Frau, die sind in der Regel unterkühlter. Sie schaute mich so an und sagte, Ernst, stimmt's oder stimmt's nicht? Mann, das war wie kaltes Wasser. Und dann sagte, natürlich stimmt's nicht. Na, sag, was regst dich dann auf? Du predigst immer wieder, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Halt doch den Mund. Sei doch still. Ich habe 3 Tage gebraucht, bis ich das geschluckt habe. Sehen Sie, das ist ein Kampf. Da geht es um die Ehre, ums Ansehen, um den Titel. Mann und Mäder, da möchte man doch mal zeigen, wo der Bartel den Most holt. Nein, der Bartel holt nicht den Most, sondern wir gehen zum Herrn und sagen, Herr, du weißt es, verlogen. Und du weißt, es ist nicht recht, aber ich überlasse es dir. Liebe Freunde, dass Sie doch nicht zu den Leuten gehören wie die Gemeinschaftsfrau, die hörte, dass ich zu ihrem Bruder in die Hausversammlung irgendwo in Württemberg gehe. Und dann ging sie hoch in die Rakete und sagte, was, zu dem gehen Sie ins Haus? Das ist natürlich. Sagt, das ist unmöglich, betrete ich schon lange nicht mehr. Sagt, warum denn? Sagt, ja, der hat mich um 3000 Mark betrogen beim Erben. Aber mir hat schon Strafvorschlag, das war schon ein paar Jahre her. Hat sie doch nicht rendiert, der ganze nervliche Aufwand. Hat sie doch nicht rendiert. Liebe Freunde und Brüder und Schwestern, dass wir doch nicht nachtragen. Dass wir uns nicht rächen wollen. So der Schwab wird sagen, so nachdrucken. Versteht ihr? Dem Druck ist schon einmal noch. Jetzt warte nur auf den günstigsten Moment, der am evangelikalsten aussieht. Ob der so aussieht oder anders, spielt doch keine Rolle. Ich denke an den berühmten Missionar, der die Arbeit unter den Hottentotten in Afrika damals begann. Shaw hieß er. Er war ein Methodisten-Missionar. Und sie wollten unbedingt nach Ceylon und ihre Missionsleitung schickte sie nach Südafrika. Dort kamen sie an und der Gouverneur sagte zu ihnen, sie bekommen keine Erlaubnis, in der Gegend, wo sie arbeiten sollten, überhaupt arbeiten zu dürfen. Sie saßen tagelang da. Und dann sammelte sie ihr Bargeld zusammen, kauften einen Ochsenwagen, mit dem Ochsen natürlich, haben all ihre Sachen aufgeladen, sind ins Inland Afrika getrennt, nicht wissen wohin. Und als sie so etwa 20 Tage unterwegs waren, in der Kalahari, da kam ihnen eine Gruppe von Menschen entgegen. Sie sprachen, einer konnte Englisch, sie sprachen miteinander. Und dann stellte sich heraus, Vertretung von Hottentotten. Und das sind schon tolle Leute, ich sah sie kürzlich einmal. Mein lieber Mann, die stellen was da. Sie waren auf dem Weg nach Cape Town, wo er herkam, und suchten einen Missionar, das Evangelium ihnen sagen soll. Und dann ist der Mann mit ihnen gezogen und das Evangelium ihnen verkündigt. Sehen Sie nicht Rachegedanken gegen den Gouverneur oder gar gegen die Missionsleitung, die scheinbar gar keine Führung des Heiligen Geistes in ihrem Leben hat. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum 1. Korinther 6 6-mal steht, wisset ihr nicht, schon mal überlegt? Er wollte ihnen sagen, Mann, sei doch gehorsam und wendet an, was ihr habt und stattdessen lauft ihr zu Richtern. Stattdessen sucht ihr Hilfe in der Welt. Ihr werdet die Welt richten, ihr werdet die Engel richten. Seid ihr nicht manns genug, anders zu reagieren? Ich muss weiter zu den Feinden. Zum letzten Punkt. Als solche, die frei sind, die im Herrn alles haben, mit Feinden umgehen. Mit solchen umgehen, die ihnen zu schaffen machen, die ihnen widerstehen. Da wird auch von dem berühmten Gründer der Burma-Mission erzählt, von diesem Judson. Er war der Pioniermissionar. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Er wurde 7 Jahre wurde dort misshandelt. Man sah die Wunden von seinen Eisenketten. Die Narben blieben am ganzen Körper zurück. Und als er rauskam, da fragte er sofort wieder den König, ich möchte in einer bestimmten Provinz das Evangelium verkündigen. Und der König sagte zu ihm, an und für sich könnte es dienen, denn meine Leute sind so helle, dass sie diesen Blödsinn doch nicht akzeptieren. Aber ich erlaube dir es nicht. Die Wunden, die Narben der Wunden, die du an dir trägst, könnten meine Leute so beeindrucken, dass sie eventuell doch aufs Evangelium hören. Merken sie auf einmal. Da ist ein Mann gepiesackt, misshandelt, ohne Grund. Kein Wort der Anschuldigung, sondern ich möchte dorthin. Und er sagte, nein, deine Narben sind das Hindernis. Meine Leute werden fragen, werden beeindruckt sein und dann ihr Herz aufmachen, das will ich nicht. Feinde, Sie haben vielleicht keine Feinde, aber vielleicht haben Sie schwierige Nachbarn. Kürzlich hat meine Frau Flötenstunde gehabt, so immer Montagmittag und Mittwochmittag, da ist gut, wenn ich weit fort bin, dass ich es nicht höre. Und da waren die Kinder wieder da und in der Zwischenzeit ging unser adoptierter afrikanischer Hund durch. Und dass der durchgeht, ist nicht schlimm, aber es ist aber nie, was er anstellt. Er kam eine halbe Stunde wieder zurück, man hat nichts gehört. 3 Tage später kam eine nicht so weit entfernte Nachbarin freundlich auf mich zu und sehr elegant fragte mich, Herr Vater, Sie sind doch Experte mit Hunden. Was könnte man machen, dass Ihr Hund unseren Hund mehr lieb hat? Das war fast japanisch. Dann habe ich gesagt, was hat er denn anstellt? Ja, unser Hund hat hinter kleine Wunde. Ich sagte, ja, ist nicht schlimm. Ich sagte, nein, ist nicht schlimm. Ich sage es meiner Frau. Da ging sie am Abend mit einem Geschenk zu der Frau. Ich habe gesagt, ja, das Geschenk ist doch viel zu groß. Wenn du jetzt mal mit dem Geschenk laufen musst, wenn der andere in den Hintern beißt, dann lacht sie und sagt, nein, jetzt gehe ich zu der Frau, entschuldige mich, ich möchte nicht, dass ein böses Gefühl aufkommt. Sehen Sie, das ist nicht Feindschaft, aber wir müssen auch was dazu beitragen von unserer Seite. Um mit Nachbarn über Jesus reden zu können, indem wir ihnen zeigen, ihr seid nicht irgendwo dort drüben, sondern ihr seid meine Nachbarn. Ihr seid solche, die ich ganz ernst nehme, für die ich da bin. Und es tut mir leid, dass das passiert ist. Und wenn das noch durch irgendetwas, was man weitergibt, verziert wird, ist für den anderen auch wahrscheinlich leichter zu akzeptieren. Noch ein letztes, Freude. Ach, Brüder und Schwestern, vollkommen wie er ist, heißt auch, aus der Freude einen solchen Vater zu haben, zu leben. Aus der Freude zu leben, wo man dankt, immer wieder neu dankt, über den Reichtum, den wir haben. Hofacker Christen sollten dankende, lobende, singende Leute sein und herauskommen aus dem Pessimismus, man redet nur noch negativ in unserer Zeit, herauskommen und auch hineinwerfen, wir haben alle Zukunft. Wir haben einen Herrn, der unser Leben so fest in der Hand hat, dass man dem Psalmisten auch sagen kann, von hinten und von vorne hast du mich umschlossen und deine Hand auf mich gelegt. Dieser berühmte Bibelausleger Matthew Henry, dem wurde mal ein Geldbeutel gestohlen. Und dann hat er 4-mal gedankt. Er schrieb es auf ins Tagebuch, ich habe 4 Gründe zu danken, auch im Blick auf den gestohlenen Geldbeutel. Erstens, er dankte, dass er vorher noch nie bestohlen wurde. Zweitens, dass nur der Geldbeutel nicht sein Leben genommen wurde. Drittens, dass es gar nicht viel war, was drin war. Und viertens, dass ein anderer gestohlen hat und dass er nicht der Dieb war. Merken Sie auf einmal, als ich das las, dachte ich, mein Ernst, da ist ja Unmenge Grund zu danken. Brauchst gar kein Dieb werden. Brauchst auch nicht bestohlen werden. Wir haben eine Menge Grund zu danken. Vollkommen wie der Vater, aus seinem Reichtum hineinnehmen in unseren Alltag. Das ist Gehorsam. Und das ist Freiheit, dass wir anders leben können. So, und damit bin ich am Schluss. Wie dieser kleine Koreaner, der in jungen Jahren zum Glauben kam. Und er hörte von einem Missionar einige Kilometer weg und ging zu ihm. Er wollte mehr Bibelunterricht. War ja immer das Kennzeichen der koreanischen Kirche. Intensiver Bibelunterricht. Und er sagte dem Missionar, du, ich kann die Bergpredigt auswendig. Der Missionar war zuerst überrascht und dann sagte er, auswendig allein hilft ja nichts. Du musst es auch im Alltag leben. Und der Koreaner lächelte und erzählte ihm, wie er es gemacht hat. Er sagte, ich habe ein Vers gelernt. Und dann habe ich, was dort mir gesagt wurde, umgesetzt bei meinen Freunden und meiner Nachbarschaft. Und als ich sah, wie das gut funktioniert, da habe ich mit Freuden schnell weitergelernt. Aber ich habe jeden Vers, ehe ich zum nächsten Vers ging, auswendig zu lernen, vorher in der Praxis ausprobiert. Lasst uns so nach Hause gehen heute, dass wir übende Leute sind. Das, was wir hören, Bergpredigt, mit dem Fülle, wie wir heute Morgen schon gehört haben, auszuprobieren, üben, üben, immer wieder üben und dabei sich riesig zu freuen, dass wir anders in der Freiheit Jesu leben dürfen. Amen.